Das neue Buch der Soziologin Cornelia Kopetsch trifft den Nerv der Zeit. Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im Zeitalter der Globalisierung. Die AfD ist kein ostdeutsches Phänomen, wie die Soziologin Cornelia Kopetsch erklärt, auch wenn sie dort die höchsten Stimmenzuwächse verbuchen kann. Ihre Anhänger kommen aus allen Milieus. Sie alle eint das gemeinsame Gefühl, Verlierer zu sein. Sie alle verbindet, dass sie sich mit Entgrenzungen bisher gültiger Kategorien wie der von Mann und Frau, Ernährer, Deutscher etc. genauso wenig zurechtfinden wie mit den Veränderungen der Gesellschaft durch Migration einerseits und mit der Akzeptanz neuer Lebensstile insgesamt andererseits. In der Folge kapseln sich die einzelnen Gruppen mehr und mehr in Neogemeinschaften ab, wie Kopetsch sagt. Es kommt zur Sprachlosigkeit und Diskursunfähigkeit. In diesem Zusammenhang kommt die Soziologin auch auf das Thema Identitätspolitik zu sprechen. Solidarität erstrecke sich also immer nur auf die eigene Gruppe. Für diese Entsolidarisierung macht Kopetsch die Neoliberalisierung der Gesellschaft verantwortlich. Nach dieser die gesamte Gesellschaft durchdringende Ideologie ist jeder für sich und seinen wirtschaftlichen wie persönlichen Erfolg selbst verantwortlich. Schließlich kommt es nach Ansicht von Kopetsch darauf an, wieder in einen Dialog treten zu können, als Gesellschaft zu agieren. Doch dazu müssen die Motive der Wählerinnen und Wähler genauer untersucht werden. Und es müsste letztlich eine Sprache entwickelt werden, mit der man die Phänomene, die momentan mit Kategorien der AfD diskutiert werden, sprachlich neu besetzt, um die Themen Migration und Globalisierung anders zu diskutieren, um den Menschen zu ermöglichen, eine andere Sprache für das zu finden, was die AfD dann am Ende daraus macht, also eben Migrationsfeindlichkeit, Rassismus etc. Cornelia Kopetsch lehrt Soziologie an der Technischen Universität in Darmstadt. Ihr jüngstes Buch, Die Gesellschaft des Zorns, steht derzeit auf Platz 1 der Sachbuchbestenlisten von Zeit, ZDF und Deutschlandfunk Kultur. Wir haben in Ostdeutschland im Moment das Schwergewicht der Anhängergruppen, aber im Westen gibt es auch einige Unterstützermilieus. Man kann auch sagen, dass wir die Rechtspopulisten nicht nur in Deutschland haben, sondern überall in Europa, speziell in Osteuropa, aber auch in den USA. Das Interessante an den Anhängergruppen ist, dass man entgegen mancher Analysen feststellt, dass es sich bei ihnen eben nicht um ökonomische Verlierer allein handelt. Es sind also nicht einfach die unterprivilegierten Klassen, wie man zunächst dachte. Wir finden Anhängergruppen quer durch alle Schichten. Wir finden sie in der Oberschicht, wir finden sie im guten Mittelstand, wir finden sie auch in den unterprivilegierten Milieus, aber auch nicht überproportional. Die Globalisierung hat zu tiefgreifende Veränderungen geführt. Einerseits zu Grenzöffnungen und zu einer ökonomischen Transnationalisierung und andererseits einer inneren Öffnung, also zu einer Veränderung in den kulturellen tiefen Schichten der Gesellschaft, sodass sich ganz verschiedene Gruppen über diese Fragen plötzlich als zurückgesetzt empfinden. Gruppen, die früher etabliert waren und die durchaus auch teilweise der Oberschicht angehören. Es geht also nicht nur um ökonomische Verteilungsfragen. Das war ja lange Zeit die Sicht auf die AfD, bis dann die ersten Analysen kamen, die gesagt haben, naja, die haben in der Mittelschicht doch schon deutliche Anhängerschaften. Viele, gerade sozialwissenschaftlich Linke, die oft auch den Linken zugeneigt sind, glauben, dass Klassenkampf im Portemonnaie entschieden wird, dass es sich also immer darum handelt, dass Leute feststellen, okay, jetzt haben wir Einkommenseinbußen oder sind arbeitslos geworden und deshalb wählen wir jetzt die AfD. So funktioniert das aber nicht. Das wurde einfach unterschlagen, dass sich die Protestbewegung, die sich hier herauskristallisiert, sehr viel stärker auch um Fragen von Habitus, Persönlichkeit, gesellschaftlicher Ordnung und Werten dreht. Das heißt, es geht nicht um einen plumpen Machtkampf und auch nicht um Fragen der Verteilung, sondern um die Frage, wie soll die Gesellschaft, in der wir leben, eigentlich aussehen? Und welche Werte sind vorherrschend? Und warum wollen bestimmte Gruppen das jetzt ändern? Man muss also sagen, dass die Anhängerschaft der AfD sich in unterschiedliche Milieus teilt, also eben auch in die klassischen Mittelschichtsbereiche, ob obere oder untere. Wir haben enttäuschte Familienernährer, die eben auch nicht alle aus den Unterschichten kommen und die sich in ihren Leitbildern des Familienernährers und den selbstverständlichen Erwartungen an die Privilegien, die daraus erwachsen, enttäuscht sehen. Entweder, weil sie keine Alleinverdiener mehr sind oder weil Frauen mittlerweile auch ganz gut alleine zurechtkommen und diese Funktion des Familienernährers entwertet wird. Und wir haben auch individuell Enttäuschte, die in ihren Karrieren aufgrund von Kapitalausstattungen entwertet worden sind, also zum Beispiel humanistisch Gelehrte, die im Zuge der Bologna-Reform nicht mehr zum Zuge kommen, deren Kapitalausstattung, deren Qualifikationen und Kompetenzen entwertet worden sind, sodass die sich jetzt auch als Verlierer betrachten. Und einige von ihnen, also unter bestimmten Voraussetzungen, nicht alle, wenden sich jetzt eben einer rechten Protestpartei zu. Immerhin. Rechtsextreme schrecken bürgerliche AfD-Anhänger ab. In der Partei selber weiß man das auch, dass man eben ganz normale Bürger- und Mittelschichtsfraktionen vertritt. Deshalb unternimmt man immer wieder Anstrengungen, sich vom rechten Rand zu distanzieren. Die AfD möchte auch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil damit auch die Legitimität dieser Partei und ihr Anspruch, die Mitte der Gesellschaft zu vertreten, delegitimiert würde. Gleichwohl ist es so, dass Rechtsextreme und Rechtspopulisten ein gemeinsames Thema haben. Das ist die Abwehr von Migranten und von Migration, speziell aus dem globalen Süden. Dies geschieht über den Anti-Islamismus, so dass man sagen kann, hier gibt es tatsächlich so eine Art Schulterschluss über das Hauptfeindbild in dieser Gesellschaft, das eben in der Migration und dem Islam gesehen wird. Beides bildet so eine Art Überfunktion für alle möglichen Probleme, die aus der Globalisierung entstanden sind. In Einklang kann man das insofern bringen, als in der Figur des Migranten sich die inneren und äußeren Veränderungen von Gesellschaft in Reaktion auf die Globalisierung kristallisieren. Der Migrant steht also sowohl für äußere Grenzöffnungen, also für Menschen und Kulturen, die in das Innere unserer Gesellschaft eindringen, als auch für eine innere Vielfalt, also für das, was die Kosmopoliten Diversity nennen. Diese besteht darin, dass es jetzt eben nicht mehr eine Leitkultur, nicht mehr ein Lebensmodell und nicht mehr ein Leitbild gibt, sondern sehr viele verschiedene Kulturen unter einem Dach zusammenkommen. Aber die Veränderungen, von denen wir sprechen, liegen wirklich schon mindestens 3 Jahrzehnte, wenn nicht sogar länger zurück. Sie haben einerseits mit der Transnationalisierung des Wirtschaftssystems und der neuen Macht der Konzerne gegenüber den Nationalstaaten, also gegenüber den nationalen Regierungen, zu tun. Die Entmachtung nationaler Demokratien wirkt auf viele Menschen beunruhigend. Sie haben andererseits mit der Supranationalisierung des Politischen zu tun, also damit, dass sich eine EU beispielsweise zwar zunehmend von den nationalen Regierungen abkoppelt, aber sehr stark mittels Gesetzen in diese nationalen Gesellschaften eingreift. Diese werden dann im nationalen Rahmen umgesetzt, obwohl sie nicht mehr parlamentarisch ausgehandelt worden sind. Es findet also eine Entmachtung der nationalen Demokratien statt. Schließlich über die sogenannte innere Vielfalt, also dadurch, dass Migranten, aber auch kulturelle Ideen in die westlichen Gesellschaften Einlass finden und dort Gesellschaften verändern. Kosmopolitismus schreibt sich Kreativität auf die Fahnen. Er ist ein Lebensstil, der nicht politisch legitimiert werden kann. Das heißt, wir haben hier eine soziale Klasse, nämlich die kosmopolitische Klasse, die ein neues Bürgertum darstellt. Diese Klasse entfernt sich zunehmend auch aus den Infrastrukturen des Nationalstaates, also aus den solidarischen Institutionen, eben weil sie selbst eine urbane Infrastruktur bildet, die nicht mehr von allen geteilt wird und die hauptsächlich über Konsum und Privatisierung auch von Ressourcen funktioniert. Wir haben hier einen hohen Anteil von Menschen, die also auf die öffentlichen Infrastrukturen gar nicht mehr angewiesen sind, die sich privat versichern können, die private Schulen besuchen, die Wissen und Kultur konsumieren. Und das kostet Geld. Da sind auch nicht mehr alle drin. Und nicht zuletzt basiert die Weltbürgerschaft im Wesentlichen auf Tourismus, das heißt auf dem Konsum der kosmopolitischen Hotspots. Die Rechtspopulisten machen jetzt nicht den ökonomischen Verteilungskonflikt auf, sondern sie spüren instinktiv, dass die Kosmopoliten ihre Klassenfeinde sind. Das ist, wenn man dem Soziologen Pierre Bourdieu folgt, nur plausibel, weil wir Klassen zuallererst durch Lebensstile im öffentlichen Raum sichtbar machen können. Und was die Kosmopoliten eben auszeichnet, ist dieser Lebensstil, der vegan ist, der moralisch korrekt ist, der auf universalistische Werte und Menschenrechte pocht, in dem es eben um Klimapolitik geht und in dem Fahrverbote für nötig gehalten werden. Und dagegen wenden sich die Rechtspopulisten, indem sie eben sagen, wir möchten uns ganz normal ernähren und nicht Veggie sein und unsere Kinder auf ganz normale Schulen schicken. Damit wenden sie sich gegen die kulturelle Vorherrschaft und gegen den Lifestyle der Kosmopoliten. Wir haben nicht nur eine kulturelle Repräsentationslücke, sondern auch eine politische. Diese rührt daher, dass sich die Parteien, also die etablierten Parteien, vor allen Dingen natürlich die Grünen, aber auch die CDU und die SPD, in den letzten Jahrzehnten immer stärker dem linksliberalen Lebensstil angenähert haben und diese Wählergruppen befriedigen, während andere Wählergruppen gar nicht mehr repräsentiert werden. Und die Sozialdemokraten haben lange Zeit gemeint, sie müssten wieder stärker die Arbeiter ansprechen. Doch damit ist es eigentlich nicht getan, weil die Arbeiter in dem Sinne, wie sie charakteristisch für die Industriemoderne waren, so gar nicht mehr existieren. Wir haben mittlerweile Arbeiter in allen sozialen Klassen. Wir haben die Opel-Arbeiter im Dreischichtsystem, die 5.000 Euro brutto verdienen. Wir haben die normalen Facharbeiter, die aber eigentlich auch zur Mittelschicht gehören. Und wir haben die prekären Arbeiter, die gar nicht mehr durch irgendwen vertreten werden, die im Prinzip über Zeit-, Ernte- und Saisonarbeit oder über Wachschutzdienste funktionieren. Und wir haben andererseits Milieus, die sich über die traditionellen Parteien, wie die CDU zum Beispiel, nicht mehr vertreten sehen, weil sie sich als konservativ empfinden und den liberalen Lebensstil oder den liberalen Politikstil von Angela Merkel nicht mehr für anschlussfähig empfinden. Das sind also verschiedene Gruppen, die sich jetzt über die AfD zu einer politischen Opposition bündeln lassen. Wenn Menschen das Gefühl haben, sie kommen hier nicht mehr vor oder Identitäten und Lebensstile, die ihnen vorgelebt werden, stimmen nicht mehr mit ihren eigenen Realitätswahrnehmungen überein, dann kapseln sich Gruppen ab. Was sich dabei herausbildet, nennt man für gewöhnlich Identitätspolitik. Das besagt im Prinzip nichts anderes, als sich aus dem Gesellschaftsvertrag zurückzuziehen und zu sagen, wir machen jetzt wieder unser eigenes Ding. Wir sind partikular interessiert an den Belangen unserer Gruppe, also an den Belangen der Weißen, der Männer oder der Region Ostdeutschland beispielsweise. Sie sagen dann, wir wollen unsere Heimat wieder schützen und wir sehen eigentlich nur noch unsere Interessen und versuchen, diese gegen andere Gruppen der Gesellschaft durchzusetzen. Die Solidarisierung findet also nur noch in der eigenen Gruppe statt. Kopetsch sagt, das heißt, dass man eine eigentliche Identität des Volkes proklamiert. Oft wird ja gesagt, wir wollen wieder, dass Deutschland so ist, wie es einmal war. Und natürlich stellt sich dann sofort die Frage, was ist denn überhaupt Deutschland? Und dann stellt man fest, so einfach ist das gar nicht zu definieren. Aber erstmal wird ein Kern deutscher Leitkultur postuliert. Das ist essentialistisch, weil damit letztlich eine fixe Idee transportiert wird, was Deutschland eigentlich sein soll und wie Deutschland eigentlich einmal war und was man so eigentlich gar nicht definieren kann. Das Gleiche gilt zum Beispiel für Fragen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Wir wollen wieder echte Männer und echte Frauen sein, bedeutet ja, dass man ganz klare Vorstellungen davon zu haben scheint, was das eigentlich sein soll. Und wenn sich die Leute innerhalb der Partei darüber unterhalten, stellen sie auch sehr schnell fest, dass das so leicht nicht ist und dass es sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen, was es heißt, ein ganzer Mann zu sein. Aber im Prinzip ist das erstmal die Idee, dass man also sagt, okay, wir haben eine essentielle Identität und die wollen wir jetzt gegen das Hauptnarrativ der Gesellschaft verteidigen. Zumindest der Rechtspopulismus sagt das. Wir wollen zurück zu einem neuen Gemeinwesen. Und diese Art von Solidarisierung ist aber deshalb so problematisch, weil sie andere ausschließt. Sie definiert also bestimmte Grenzen des Gemeinwesens und sagt eben auch ganz genau, wer nicht dazugehört. Im Falle des Rechtspopulismus, Narrativ des Volkes, sind es die Migranten und bei anderen, vor allem Anhängern der Identitätspolitik, beispielsweise im Hinblick auf die Weißen oder auf die Männer, wird ganz klar eine Hierarchie postuliert, die natürlich für die Ausgeschlossenen komplett indiskutabel ist. Kopetsch stellt darüber hinaus fest, wir brauchen eine Aufarbeitung der DDR-Geschichte beispielsweise, weil wir große Gruppen von AfD-Anhängern gerade im Osten haben. Und aus meiner Sicht hat diese Tatsache sehr viel damit zu tun, dass Westeliten dort eben eingedrungen sind und die Gesellschaft beherrschen. Und dass die Treuhandanstalten auch sehr viel missgebaut haben und dass man eigentlich mal aufarbeiten muss, was mit dieser Gesellschaft geschehen ist. Das Gleiche gilt natürlich für andere Gruppen, die durch die Veränderungen an den Rand gedrängt worden sind. Man muss sich darüber verständigen. Will man so etwas wie die Neoliberalisierung aller Lebensbereiche? Zum Beispiel ist nicht zu verstehen, dass wir in einer EU leben, die zwar alles dafür tut, Märkte zu liberalisieren und sehr, sehr viel Binnenmarkt und Freihandelszonen und dergleichen geschaffen hat, aber nichts, aber auch fast gar nichts dafür getan hat, einen Sozialplan, eine Solidargesellschaft auf EU-Ebene zu schaffen, also Sozialgesetzgebung zu erneuern. Und das ist meines Erachtens unabdingbar, wenn man wirklich eine Gesellschaft auf die transnationale Ebene, und daran führt ja kein Weg vorbei, heben will. Das heißt, wir brauchen eine Vorstellung, wie eine EU jenseits eines Marktmodells funktionieren soll. Es geht darum, dass die Wertegemeinschaft viel zu idealistisch oder zu hoch aufgehängt ist. In Wirklichkeit geht es erstmal darum, so etwas wie eine europäische Integration auf der Ebene der sozialen Gerechtigkeit zu schaffen. So war zum Beispiel schon länger die Finanztransaktionssteuer im Spiel. Wir brauchen ja auch Steuereinnahmen, wenn wir einen Sozialstaat auf europäischer Ebene modellieren wollen. Und dafür gab es verschiedene Ideen, die aber aus verschiedenen Gründen bislang noch nicht umgesetzt worden sind. Ebenso hat man es noch nicht geschafft, mit Steuerflüchtlingen umzugehen. Es gibt also nach wie vor sehr viele Steuerschlupflöcher. Das müsste man erstmal regulieren, um überhaupt ein Modell zu schaffen, in dem ein Sozialausgleich möglich wird. Kulturen lassen sich nicht einfach nur als Folklore, die divers nebeneinander friedlich koexistieren, auffassen, weil Kultur immer ein konstitutives Element einer Gesellschaft ist, das eben Spielregeln definiert und legitimiert. Das war ein Auszug aus einem Interview mit Cornelia Kopitsch. Mehr nachlesen kann man in ihrem Buch Gesellschaft des Zorns, warum Rechtspopulismus so erfolgreich ist, erschienen im Transkript Verlag.